Liebe Schwestern und Brüder, lieber Edmund, wenn wir uns überlegen, was in den vergangenen Monaten in den Medien oder auch in der Presse so an Schlagzeilen wir uns in Erinnerung rufen können, dann fällt sicher das Wort Finanzkrise, dann der Klimagipfel oder auch nochmal die Bemühungen der Staaten, bestimmte Industrien über Wasser zu halten. Interessanterweise gehört aber auch die Religion zu den Themen, die in den vergangenen Monaten oder im vergangenen Jahr immer wieder eine große Rolle gespielt haben. Ganz auffällig sicher die Stellungnahme der Bischöfin Käßmann zum Afghanistan-Krieg. Aber es gibt auch andere, nicht gerade so erfreuliche Meldungen. Beispielsweise das Bauverbot der Moscheen in der Schweiz oder das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der die Kruzifixe in den öffentlichen Einrichtungen Italiens untersagt hat. Oder die Auseinandersetzung um den Preis, wo es um die islamisch-christliche Verständigung ging, den also Lehmann auf der einen Seite, also Kardinal Lehmann auf der einen Seite, nicht die Bank, der Kardinal Lehmann auf der einen Seite und der Theologieprofessor, der islamische oder muslimische Theologieprofessor Kamani erhalten sollte. Auch da gab es einen Streit zwischen Kardinal und dem Theologieprofessor. Oder dass, als der Papst einen Kardinal den Friedensgruß entgegenbrachte, der die Shoah leugnet und ihn wieder in die Kirche aufnehmen wollte. Dann aber auch das sexueller Missbrauch an dem Elite-Gymnasium in Berlin der Jesuiten stattgefunden hat, die Diskussion um die Ausbildung islamischer Imame an den staatlichen Universitäten. Also Religion ist ein Thema geworden. Dazu kommt natürlich noch die Verquickung von Religion und Krieg im Kampf gegen den Terrorismus, Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg, Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina und den Palästinensern. Das sind natürlich auch Ereignisse und das sind also Nachrichten, die eher das, was Glauben ist, was wir in der Kirche leben wollen, verzerrt hat. Es ist nicht der Kern des Glaubens. Es ist schon gar nicht das, meine ich jedenfalls, was Edmund in seiner Einladung auch zum Ausdruck gebracht hat. Ich will mit dem gehen, den ich liebe. Interessant ist natürlich auch, dass all diese Auseinandersetzungen oder diese Debatten über Religion an der Backe der Kirche mehr oder weniger vorbeigegangen sind. In der Kirche wird um das weniger Geld, um die weniger Mitglieder und um die weniger Kleriker in der Regel diskutiert. Ich will meine Ansprache in drei Punkten gliedern. Ich will sagen, was ist Glaube? Glaube ist in erster Linie Glaubenspraxis. Daran will ich anknüpfen und fragen, was ist der Bezugspunkt unseres Glaubens? Meine Antwort, das Reich Gottes, die Gottesherrschaft. Und schließlich will ich fragen, wie kann ein solcher Glaube an das Gottesreich oder an die Gottesherrschaft in einem kirchlichen Exil gelebt werden, ohne dass wir an diesem Exil zugrunde gehen, in den Abgrund geraten. Also erstens Glaube als Praxis. Einige unter Ihnen, ich auch noch, kann mich erinnern, dass ich gelernt habe im Katechismus oder in der Stunde, in der Vorbereitung zur Heiligen Kommunion, Glaube ist das für Wahrhalten, was Gott geoffenbart hat und was die Kirche zu glauben lehrt. Ein Wissen, ein ziemlich verworrenes oder aber immerhin geschlossenes Wissen. Mathematische Spekulationen, wie Gott ist, ob einer oder drei oder zwei oder vielleicht noch mehr. Oder Bilder, die sehr viel über uns selbst aussagen, aber eigentlich viel zu wenig über Gott. Ob Vater, ob Mutter, ob sonst noch was. Andere haben gelernt, vergiss mal das Wissen über den Glauben. Glaube ist, in Gott verankert sein, restlos ihm vertrauen, das ganze Leben in seine Hände zu geben und Glück dabei zu empfinden, ein Gefühl der Geborgenheit in Gott. Aber Gott ist ja das Unsichtbare, auch das unsagbare Geheimnis. Es gibt eigentlich viel mehr von dem, was wir nicht wissen, als das, was wir wissen. Vielleicht ist es besser zu schweigen, als endlos über Gott zu fasern und zu reden. Gott ist größer als unser Herz. Das ist das Erste. Von daher ist Glaube eigentlich Praxis, Glaubenspraxis. Der Gottesdienst wird nicht zuerst in der Kirche gefeiert, sondern in der Familie, in unserem Alltag, unter Kollegen, im Geschäftsleben, im wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Leben. Der erste Ort der Liturgie, die wir Gott darbringen, ist der Alltag unseres Lebens. Das heißt auch, dass Glaubensgeschichten Liebesgeschichten sind. Wie Edmund es ausgedrückt hat in den Worten von Bert Brecht: Ich gehe mit dem, den ich liebe. Und dann am Ende, ich gehe mit ihm, den ich liebe. Eva und Adam, Abraham, Sarah, Rebekka und Isaak, Rachel und Jakob, David und Bathseba, Maria und Josef. Glaubensgeschichten sind Liebesgeschichten, wo ein anderer Mensch zu mir sagt, du. Wenn er mich anschaut und sagt, wie schön und gut ist es, dass du bist. Glaube heißt aber auch den Weg der Gerechtigkeit gehen. Wenn schon der andere Mensch in unserem Blick gerät, nicht nur der Mensch, der uns sehr nahe ist, den wir körperlich berühren, den wir umarmen, mit dem wir unsere Küsse austauschen, sondern auch diejenigen, die um uns herum vielleicht weiter entfernt sind, die am Rand unserer Gesellschaft stehen. In der Bibel wird schon gesagt, der Reichtum des Volkes Gottes besteht nicht darin, dass dieses Volk eine starke Armee hat, dass es einen mächtigen Staat besitzt oder einen heldenhaften König. Nein, es geht darum, dass Gott ihm seine Gebote gegeben hat. Den Herrn, deinen Gott, sollst du aus ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das ganze Gebot. Und dieses Gebot ist Leben. Gott sagt Israel, diese Gebote sind dein Leben. Wähle das Leben oder den Tod. Meine Gebote sind nicht schwer, sie sind leicht. Sie machen dich lebendig, sie lassen dich aufrecht gehen. Und von daher bündelt der Glaube zwei Dimensionen unseres Lebens. Auf der einen Seite die Anerkennung Gottes, die Hingabe an Gott und die Hinwendung zum anderen Menschen. Und diese beiden Dimensionen sind nicht trennbar. Sie sind wechselseitig aufeinander bezogen. Jakobus in seinem Brief, Luther nennt ihn eine strohene Epistel, aber so strohen ist sie gar nicht. Er sagt, wenn ihr zusammenkommt zum Gottesdienst und da kommt einer in schmutziger Kleidung und der riecht, also stinkt sogar und ungewaschenen Gesicht und strubbeligen Haaren, dann sagt ihr, bleibt da hinten stehen. Aber wenn einer kommt, schön gekleidet, schick angezogen, gegelten Haaren, dann sagt er, bitte, vorne, erste Reihe. Und Jakobus fragt, was macht ihr da eigentlich? Ihr beschämt doch den Namen, der über euch in der Taufe angerufen ist, den Namen Jesu Christi. Und Johannes sagt es noch deutlicher, wie kannst du sagen, ich liebe Gott, wenn du deinen Bruder, deine Schwester verletzt? Sag doch nicht, dass du Gott dienst, wenn du so mit deinen Mitmenschen umgehst. Die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, ist die Ausdrucksform, ob und wie wir an Gott glauben. Und bekannt ist ja die schöne Szene aus dem Weltgericht, wo Jesus sagt, kommt her, ihr habt mich besucht, als ich krank war, ihr habt mich bekleidet, als ich nackt war, ihr habt mir zu trinken und zu essen gegeben, als ich hungrig und durstig war. Und die sind alle erschrocken und ganz erstaunt, wie denn, wo denn, wann denn? Ja, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In Thésée haben die Brüder die Formel gefunden, Kampf und Kontemplation, das ist der Glaube, das ist die Glaubenspraxis. Die Franziskaner sagen Mystik und Politik. Die Jesuiten haben die Formel Glaube und Gerechtigkeit. Und Paul der VI. Sagt, dass die Verkündigung des Evangeliums notwendig eine Botschaft der Befreiung voraussetzt. Ohne diese gibt es eigentlich keine glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums. Liebe Schwestern und Brüder, was ist der Bezugspunkt einer solchen Glaubenspraxis? Zunächst einmal, wie wir hier sitzen und hören, ist die naheliegende Antwort, ja, die katholische Kirche, die konfessionell organisierte Kirche, der vertraute Lebensraum, in dem wir groß geworden sind, als Ministrantinnen, als Ministranten, in den Jugendgruppen, später in den Verbänden, in den Vereinen und immer wieder, indem wir als Gemeinde zum Gottesdienst oder bei den entsprechenden Feiern zusammenkommen. Wir sind entweder katholisch oder evangelisch groß geworden und bis aufs Skelett evangelisch oder katholisch. Das ist unsere Herkunft. Obwohl doch eigentlich die römisch-katholische Kirche gar nicht älter ist als alle protestantischen Kirchen. Denn seit der Reformation erst gibt es eine römisch-katholische Kirche. Aber es ist die Kirche, in der wir getauft sind. Der Bischof hat mich gefirmt und irgendein Pfarrer wird mich beerdigen. Aber ist das die Kirche Jesu Christi? Ist es nicht so, dass mit jeder Spaltung etwas von dieser Kirche Jesu Christi all den einzelnen Kirchen verloren geht? Interessanterweise hat die katholische Kirche auf dem Konzil, auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, darauf verzichtet, zu sagen, ich bin die Kirche Jesu Christi. Die Kirche ist viel größer als das, was katholische Kirche ist. Sie haben es natürlich in einer verschrobenen Formulierung formuliert, dass eben in der katholischen Kirche die Kirche Gottes, die Kirche Jesu Christi, subsistiert. Was das ist, kann wahrscheinlich auch keiner sagen. Eins ist klar, die Kirche, die katholische Kirche ist nicht einfach hin die Kirche Jesu Christi. Das ist ja schon viel. Das bedeutet nämlich, dass auch die katholische Kirche nicht das Ziel der ökumenischen Bewegung ist, sondern das Ziel der ökumenischen Bewegung ist, indem die katholische Kirche Bestandteil dieser ökumenischen Bewegung ist, Christus. Und ich würde sagen, Gott. Wenn das so ist, kann auch die Kirche, auch die katholische Kirche, nicht einfach hin der Bezugspunkt meines Glaubens sein, meiner Glaubenspraxis. Es muss noch etwas anderes sein. Oder es muss noch etwa ein anderer sein, den ich liebe oder mit dem ich den Weg des Glaubens gehe. Was ist der Inhalt der Botschaft Jesu? Was ist eigentlich der Inhalt des Lebens Jesu? Er hat es selbst genannt, die Gottesherrschaft. Kehrt um, denn das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes ist nahe. Was ist die Gottesherrschaft? Was ist das Reich Gottes? Es ist Gottes schöpferisches und heilsames Handeln in jedem Menschen. Dieser Gott sieht seine Ehre darin, seine Herrlichkeit darin, dass der Mensch aufrecht gehen kann, dass der Mensch heil wird. Dass alles, was ihn krümmt, zerbrochen wird und er aufrecht, frei mit erhobenem Haupt gehen kann. Dass er mehr kann, dass er mehr weiß, dass er mehr liebt und dass er auch mehr glaubt. Dein Reich komme, haben wir gebetet. Dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden. Das ist das Reich Gottes. Und das Kommen des Reiches brennt im Herzen der Glaubenden und der Liebenden. Es ist die Glut ihres Engagements für Gerechtigkeit. Und dieses Reich Gottes, die Gottesherrschaft, erzeugt in uns, die wir glauben, eine doppelte Identität. Einmal besteht diese Identität in der Nachfolge Jesu, dessen Leben restlos auf Gott hin ausgerichtet war, den er seinen Vater nannte. Die andere Seite dieser Identität ist gleichsam das wache Gespür und die Aufmerksamkeit für die Gegenwart des Heiligen Geistes mitten in unserer Welt, heute. Und diese Seite der Identität bewegt den glaubenden Christen zum Hinhören und zum Hinsehen, zu einer ungeheuren wachen Aufmerksamkeit auf die Ereignisse in der Welt, auf die Begegnung mit anderen Menschen. Sodass wir also staunen, wenn wir einem anderen Menschen begegnen, dass darin Gott aufscheint. Wir staunen darüber, dass Gott längst da ist, wo wir meinen, wir müssten ihn hinbringen. Wie Petrus einmal, als er den Cornelius taufen ließ, nachdem der Heilige Geist über diese nicht beschnittenen Heiden gekommen war, dann sagt er, nachdem er sich rechtfertigen musste vor der Jerusalemer Gemeinde: Wer bin ich denn, dass ich Gott hindern kann, denen die Taufe zu spenden, die gleich uns den Heiligen Geist empfangen haben? Wer sind wir, dass wir anderen Menschen absprechen können, dass Gott, dass der Heilige Geist in ihnen ist? Das bedeutet auch, dass wir uns anrühren lassen von den anderen, auch von den Fremden, auch von den Asylbewerbern, auch denen, die eigentlich gar nicht mehr zu unserer Gesellschaft gehören, weil sie illegal hier im Land sind. Dass wir uns anrühren lassen und deren Standpunkt einnehmen und nicht unseren eigenen Standpunkt. Dass wir uns lösen von dem Denken und dem Kreisen um uns selbst herum und einmal auf die andere Seite treten, über die Grenze hinweg, wie es heißt: Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Es sind die Mauern, die ich überspringe, um bei Gott zu sein. Das ist das eine, diese Empfindsamkeit, dieses sich anrühren lassen. Und das andere ist natürlich auch das Aufstehen, Widerstand leisten, um gegen die Verblendung und die erstarrten, verkrusteten Strukturen, die es in der Gesellschaft und in der Kirche gibt, den Standpunkt genau derer einzunehmen, die eben schwach sind, die arm gemacht wurden, die entwürdigt werden, erniedrigt werden, entrechtet werden, niedergemacht werden, die gleichsam wie arme Kinder abgespeist werden in Tafeln, die, während andere sich bereichern und diejenigen ausschließen von den Tischen und von dem Brot und von dem Wein, den sie in der Fülle genießen. Das ist ein Leben wie Jesus. Auch Jesus hat sich angelegt mit den politischen und religiösen Eliten seiner Zeit. Und er wurde wie das Weizenkorn zermahlen zwischen die Räder und zwischen die Mühlsteine. Herodes, Pilatus, die Hohenpriester, die Schriftgelehrten. Doch Gott hat ihn nicht fallen lassen. Er hat ihn auferweckt von den Toten, und die Frauen, die zum Grab gelaufen waren und plötzlich merkten, da ist ja ein dicker Stein, den kriegen wir nicht weggewälzt. Der Stein war weggewälzt, nicht damit sie ins Grab laufen konnten, den Toten bei den Toten zu suchen, sondern damit der Lebende herausgehen konnte, in die Freiheit befreit wurde und allen und auch diesen Frauen verkünden konnte: Der Herr ist auferweckt worden, der Stein ist weggewälzt, er lebt und wir alle können leben. Wir können uns freuen über die kleinen Siege bei allen Niederlagen unseres Lebens, unseres Glaubenslebens, dass auch wir gleichsam mit einem weggewälzten Stein den Herrn sehen werden. Liebe Schwestern und Brüder, wie kommt es, dass wir in einer solchen Perspektive, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel und auf Erden, in der Perspektive, dass wir angerührt werden von der Not und dem Leiden anderer Menschen, dass wir bereit sind, auch Widerstand zu leisten und aufzustehen, dass wir gleichsam vor, nicht nur die Christen, sondern auch vor andere Menschen uns stellen, um sie zu verteidigen. Wie kommt es, dass wir in der Kirche so fremd uns fühlen? Wie kommt es, dass wir den Eindruck haben, wir sind Fremde in der Kirche? Muss das sein, dass wir den Weg der Gerechtigkeit in Einsamkeit, in einer kleinen Gruppe gehen, dass wir das nicht mit der Kirche, mit allen gemeinsam machen können, dass wir gleichsam den Eindruck haben, wir leben im kirchlichen Exil? Was ist das kirchliche Exil? ich sage es mal etwas bissig, die Kirche mit den 6 Ks. Erstens, viele können den Eindruck haben, dass die Kirche den kapitalistischen Regeln folgt, den Regeln des Kapitalismus. Als verfasste Kirche, aber besonders in ihren Einrichtungen, die ihr zugeordnet werden. Auch in der Kirche, auch in der Caritas, auch in den kirchlichen katholischen Krankenhäusern gibt es den Personalabbau, gibt es die Arbeitsverdichtung, die Auslagerung von Teilbetrieben, Teileinheiten, die dann gleichsam in Zweckgesellschaften wie in der Finanzkrise ausgelagert werden und dann zu abgesenkten Tarifen und dann verlängerten Arbeitszeiten wieder in die kirchliche Gemeinschaft oder in diese kirchliche Einrichtung übernommen werden. Es gibt auch da den Ausstieg aus dem kollektiven Arbeitsrecht, die Erosion der sogenannten Dienstgemeinschaft. Und die Kirchen und die kirchlichen Einrichtungen machen das nach, was sie in der gewerblichen Wirtschaft sehen und was ihnen im öffentlichen Dienst vorgemacht wird. Sie machen das nach, sie imitieren das. Kirche im Kapitalismus, kirchliches Exil. Oder die Kirche als Körperschaft öffentlichen Rechtes, die sich vom Staat Privilegien geben lässt und sich damit ausstattet, mit den hoheitlichen Rechten eines Kirchensteuereinzugs oder mit Bischöfen, die gleichsam wie Ministerpräsidenten bezahlt werden, die sich in ihren Angelegenheiten selbstständig verhält und gleichsam mehr auf eigene Selbstständigkeit, auf das Selbstbestimmungsrecht achtet, als auf die Grundrechte ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Kirche, die sich einmischt in die inneren Angelegenheiten staatlicher Hochschulen und öffentlicher Schulen, die Bestandteil der Bundeswehr ist, des Justizvollzugs. Also eine Kirche, die viel zu sehr den Schulterschluss mit den anderen politischen und wirtschaftlichen Eliten sucht. Drittens eine Klassenkirche. Natürlich haben die Sozialforscher haben entdeckt, dass die Kirche überdurchschnittlich im konservativen und im traditionellen Milieu zu Hause ist, traditionellen bürgerlichen und konservativen Milieu und oder in dem Milieu der aufsteigenden Eliten, dabei aber blind ist für die neue vertikale Schichtung und auch den Zugang zur Unterschicht, auch zu Jugendlichen in der Unterschicht mehr und mehr verliert. Wenn wir sehen, wie viele Gymnasien in kirchlicher Trägerschaft existieren, und wie wenig Berufsschulen, wie wenig Hauptschulen. Irgendwo hat die Kirche ihren Ort, den Ort bei den armen, einfachen Menschen, bei den armen Menschen verloren. So sieht es aus. Oder die Kathedralkirche. Das ist die Kirche, die davon überzeugt ist, dass das erste Subjekt des Glaubens und des gemeinsamen Glaubens nicht die Ortsgemeinde ist, sondern je höher, umso eher ist man in der Kirche, also beim Bischof oder beim Papst. Und das sind die Leitfiguren für Events, für große Ansammlungen, für große Auftritte. Das Subjekt des Glaubens wird also nicht in der Ortsgemeinde gesucht. Und je höher, umso größere Räume entstehen, umso besser, umso effizienter, heißt es, soll die Kirche sein. Aber was ist kirchliche Effizienz? Es ist die Effizienz, die Unternehmensberater ihr vorreden. Und das heißt, wenn die Kirchen McKinsey suchen und holen, dann darf man McKinsey keinen Vorwurf machen. Die eigentliche Mitte der Kirche, die Eucharistie, gut, die kann auch in Rom, im Vatikan gefeiert werden, auf dem Petersplatz. Aber ist das die Mitte der Kirche? Fünftens die Kultkirche. Es gibt Bestrebungen, auch wieder zentral angeregt, dass immer mehr der Kult für die Insider die Mitte der Kirche ist und der Höhepunkt des christlichen Lebens. Nicht das Leben im Alltag, die Glaubenspraxis im Alltag. Es ist ganz wichtig, dass die Riten korrekt ausgeführt werden. Dabei ist eine solche Eucharistiefeier meine ich eine eucharistische Illusion. Warum? Weil die Eucharistiefeier die Zeichen der großen Einheit sein soll, der Gemeinschaft aller Menschen, aller Schichten, aller Klassen, aller Milieus. Tatsächlich den größeren Teil der Menschen ausschließt aus dieser Art des Kultes, aus dieser Art der Riten, die viele gar nicht mehr verstehen. Und schließlich als letztes der Eindruck, das kirchliche Exil besteht in der Klerikerkirche. Wenn man sieht, gegen alle Beteuerungen, dass das Kriterium der Neugestaltung der Kirche, der Neuorientierung der Pfarreien und der Pfarrverbände und der Gemeinden und der neuen Seelsorgräume nur die spirituelle Erneuerung ist und die Verlebendigung der Kirche, das sind die Beteuerungen. Aber worum geht es denn im Eigentlichen? Es geht darum, dass die wenigen Kleriker, die da sind, so verteilt werden, dass pro Gemeinde, pro Gemeindeverband, pro Gemeinde der Gemeinden eben halt wenigstens noch ein Kleriker übrig bleibt. Statt die Frage zu stellen, wenn Gott diese Kleriker nicht will und der Heilige Geist, ja, dann müsste man sich irgendwas einfallen lassen, anders Kirche zu organisieren. Kirchliches Exil. Das ist nicht neu. Es gab ein Exil. Das Volk Israel wurde in eine deprimierende Erfahrung hineingebracht, in die babylonische Gefangenschaft verschleppt, nachdem der König von Babylon im Krieg gewonnen hatte, Israel besiegt, Jerusalem zerstört und den König geblendet und hingerichtet hatte. Israel in der babylonischen Gefangenschaft, im Exil. Sie sahen erstmal, es ist alles verloren gegangen, was Gott uns verheißen hat. Ist Gott nicht in der Lage, seine Verheißungen, seine Versprechungen zu erfüllen, nämlich ein blühendes Land uns zu schenken, einen heldenhaften König und einen Tempel, in dem wir die Nähe Gottes haben erfahren können? Soll das alles nicht mehr gelten? Ist Gott nicht mächtig genug gegen den König von Babylon? Ist er fremden Göttern unterlegen? Der Glaube Israels an diesen einzigen Gott, der das Leben ihnen geschenkt hat, der einzig war unter allen, der war fast weggeschmolzen wie der Schnee in der Frühlingssonne. Aber nach einiger Zeit traten die Propheten auf und sagten, Jeremia vor allen Dingen, das Exil in Babylon ist keine gottferne Zeit und kein gottferner Raum. Gott ist in Babylon. Er ist bei euch. Du kleines Volk Israel, du kleiner Wurm, du, ich habe dich in meine Hand geschrieben. Ich kenne deinen Namen. Gott ist bei seinem Volk in der Fremde gegenwärtig. Aber anders als in Israel. Wie anders? Die gläubigen Juden haben erlebt und erfahren, dass er im persönlichen Leben dargestellt ist und dass sie in ihrem persönlichen Leben von ihm Zeugnis geben müssen. Und nur in ihrem persönlichen Leben, ohne die Institutionen drumherum, Land, Tempel, Kult, König. Sie müssen den Weg der Gerechtigkeit gehen. Das ist das Zeichen, dass Gott unter ihnen ist, die Gebote halten. Und sie müssen ihre Zeit ordnen. Zeiten der Freiheit von der Arbeit, den Sabbat. Das sind die drei Zeichen der Gegenwart Gottes im Exil. Und darüber hinaus wurde ihnen verheißen, es gibt eine Zeit nach dem Exil. Gott wird das Volk sammeln zur Einheit. Es werden Hirten auftreten, die Schafe weiden und sie nicht auffressen. Es werden Hirten auftreten, deren Name heißt, Gott ist unsere Gerechtigkeit. Ich finde, das ist die Auflösung dieses Rätsels, wie wir fremd in einem kirchlichen Exil den Glauben an die Gottesherrschaft, an das Reich Gottes aufrechterhalten und behaupten können. Eine Möglichkeit ist, dass wir, wie ich eben schon einmal angedeutet habe, mit Gott über Mauern springen. Dass wir Bündnisse jenseits des kirchlichen Exils suchen und eingehen. Mit anderen Menschen aus anderen Gruppen, mit sozialen Bewegungen oder Bürgerinitiativen, die ähnlich wie wir gleichsam dafür sorgen, dass die Güter der Erde für alle verfügbar sind. Damit alle, die arbeiten wollen, auch Arbeitsgelegenheiten finden und nicht verdächtigt werden als faule Säcke, als diejenigen, die den Sozialstaat ausnutzen. Und damit alle, die nach Bildung hungern, wie nach Wasser und Nahrung, diese Wünsche, diese Bildungswünsche auch erfüllt sehen können. Und damit Frauen gleiche Rechte und gleiche Lebenschancen haben. Damit diejenigen, die von wenigen ausgebeutet werden, nämlich von einer Mehrheit, die gleichsam den Planeten für sich beansprucht und die Tragfähigkeit dieses Planeten über Gebühr ausnutzt, dass auch die anderen Anteil haben an dem Wohlstand, an dem Reichtum, den die Erde bietet. Dass Geld wieder Gottes gute Schöpfung wird und alle, die es schaffen, dem Wohl aller dienen, vor allen Dingen der Armen in der Welt. Und damit die Politiker auch allgemeine Interessen vertreten und nicht partikuläre Interessen derer, die sie vielleicht in irgendwelchen Gruppen oder mit irgendwelchen Spenden käuflich gemacht haben. Und gerade jetzt sieht man, wenn also Regierungswechsel stattfinden, wie schnell also Politiker, die einmal das allgemeine Interesse vertreten sollten, über Nacht gleichsam in lukrative Posten privater Firmen überwechseln. Liebe Christen, es fällt schwer, in einem kirchlichen Exil Lieder zu singen von dem Jerusalem unserer Zukunft. Das haben die Israeliten, das haben die gläubigen Juden in einigen Psalmen besungen. Wie sollen wir Lieder singen in der Gefangenschaft? Wie sollen wir unsere Harfen zum Klingen bringen? Und trotzdem träumen sie davon, dass sie heimkehren, dass sie, wenn sie in Tränen sehen, doch in Jubel ernten können. Sie träumen davon, dass ihr Mund voll von Lachen wird und dass sie wie Träumende sind auf dem Weg nach Jerusalem. Es war ihnen verheißen worden, nach dem Exil gibt es eine Zeit des Träumens, eine Zeit des Lachens. Und wenn wir das übertragen auf unsere Lage, auf unsere Situation, müssen wir glauben, wie die Israeliten damals in Babylon, es gibt eine Zeit, wo unsere Träume wahr werden. Vielleicht sehen wir schon, wie wir eingeladen werden zum Festmahl. Dass wir schon die Lichter sehen und auch die Musik hören, wie wir es eben getan haben. Auch für die Kirche kommt diese Zeit der Heimkehr. Dass die Kirche sich nicht als Körperschaft öffentlichen Rechtes, als Klassenkirche, als Kultkirche, als Klerikerkirche erweist, sondern sich bekehrt, als zivilgesellschaftlicher Akteur beispielsweise. Oder als Nachfolgegemeinschaft des Jesus oder der Propheten in der Option für die Armen, wo Frauen und Männer wirklich gleich sind, nicht nur gleich anerkannt und gleich verehrt, vielleicht auch nur in der etwas abgehobenen Form der Mutter Jesu, sondern wirklich, dass die real existierenden Frauen in der Kirche, die die Kirche tragen, Zugang haben zu allen weihebasierten Positionen. Und das auch. Und dass auch für die Amtsträger und Amtsträgerinnen dann diese elende Kopplung von Beruf und partnerloser oder partnerinnenloser Lebensform aufgehoben wird. Lasst uns träumen wie die Juden in Babylon über die Eingliederung auch der katholischen Kirche in die ökumenische Bewegung, dass sie zurücktritt von ihrer arroganten Hyperposition und auf gleicher Augenhöhe mit anderen und dann auf gleicher Augenhöhe mit anderen Religionen, mit anderen Kulturen sich auf den Weg macht, Gott zu suchen. Dass sie mit dem geht oder mit ihm geht, den sie liebt. Dann können wir rufen: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel. Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen, dein Reich komme.